Reingehört, ein Podcast der VRM. Er wird laut, fällt ins Wort, vergießt Tränen, brüllt über mehrere Stunden durch den Gerichtssaal und verliert sich in Details. Das Amtsgericht nennt er asozial. Was den Fall Hermann K. so besonders macht, ist neben der Komplexität des Falls auch die Bühne, die ihm am ersten Prozesstag vor Gericht geboten wurde. In dem Berufungsprozess, der vor dem Landgericht Mainz verhandelt wurde, geht es um Beleidigung, Verleumdung und Nötigung. Und es geht um die Grenzen des Rechtsstaats. Wir haben reingehört. In einem Rechtsstaat sollen sich die Bürger darauf verlassen können, dass ihre Rechte vom Staat geschützt werden. Dass es im Staat gerecht zugeht, muss also das Hauptziel sein. Doch ob sich die Justiz immer daran hält? Davon ist Hermann K., der Name wurde von der Redaktion geändert, nicht überzeugt. In seinem Prozess vor dem Landgericht Mainz wirft er dem Gericht daher einen feindlichen Akt der Rache vor und dem prozessverantwortlichen Richter gleich Befangenheit und Rachegedanken mit. Verstecken würde er sich hinter seiner richterlichen Allmacht. Und von der Staatsanwaltschaft wollen wir gar nicht erst sprechen, denn einschüchtern lassen würde er sich von ihr nicht. Das, was ich hier schildere, haben mein Kollege Aaron Niemeyer und ich, mein Name ist Nadine Boland, ich bin Volontärin der VRM, vor kurzem hautnah vor Gericht miterlebt. 8 Stunden lang saßen wir gemeinsam im Gericht. Ohne richtige Pause, ohne Moment zum Durchatmen. Dass es so lange dauern würde, damit hat, glaube ich, keiner von uns gerechnet. Aaron, was war da denn los im Gericht?
Ja, das lässt sich so leicht gar nicht sagen. Aus organisatorischer Sicht kann man hier auf jeden Fall schon mal festhalten, dass wir in einer Berufungsverhandlung vor einer sogenannten kleinen Kammer mit einem vorsitzenden Richter und 2 Schöffen saßen. Und die haben über einen Prozess nochmal neu verhandelt, der am Amtsgericht Worms stattgefunden hat, Ende vergangenen Jahres. Dort wurde der Angeklagte wegen der Vorwürfe zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft verurteilt und er sitzt auch aktuell wegen anderer Sache in Haft. Das Urteil aus Worms will er aber nicht akzeptieren und deswegen hat er dagegen Berufung eingelegt und deswegen wird es jetzt am Landgericht Mainz in der höher gelagerten Gerichtsinstanz neu verhandelt.
Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, also der Angeklagte hat ja über mehrere Stunden vor Gericht gebrüllt, geschluchzt, ist dem Richter, dem Staatsanwalt und den Zeugen ins Wort gefallen. War das denn ein normaler Gerichtsprozess?
Nein, das war definitiv nicht normal oder in irgendeiner Art und Weise der Regelfall. Die Institution Justiz lebt ja von ihren strikten Regeln und Ritualen, wie beispielsweise, dass man vor Gericht seine Kopfbedeckung abnimmt, dass alle aufstehen, wenn die Kammer in den Saal kommt und so weiter. Die Institution lebt davon, sie lebt von Respekt und von Nüchternheit und sie soll in der Gesellschaft ja als unabhängige Autorität wahrgenommen werden. Und meistens wird sie das auch. Zumindest tun Angeklagte vordergründig meistens so, als ob sie diese Autorität anerkennen. Und wir haben hier etwas ganz anderes erlebt. Wir haben einen Angeklagten erlebt, der keinerlei Glauben in den Rechtsstaat hat und dem Gericht so gut wie keinen Respekt entgegengebracht hat. Und wir haben eine Institution erlebt, die das auch noch mit sich hat machen lassen.
Hermann K. hat ja im Prozess gesagt, dass er Opfer eines Justizskandals geworden ist. Normalerweise würde ich jetzt in der Chronologie einer Geschichte ganz von vorne anfangen. Jetzt ist es aber gar nicht so leicht. Wir haben es eben schon gehört, wie komplex eigentlich dieser Fall ist. Und es ist gar nicht so leicht, alle Nebenstränge rund um den Prozess, um Hermann K. in Worte zu fassen. Willst du es denn trotzdem mal probieren? Also worum ging es bei dem Prozess eigentlich und was wurde dem Angeklagten vorgeworfen?
Also der vorliegende Prozess hat seinen Ursprung anscheinend in einer Art Nachbarschaftsstreit. Dem Angeklagten wurde vor einigen Jahren gekündigt. Und er macht seinen Nachbarn dafür verantwortlich. Die beiden waren über eine verschachtelte Subunternehmensstruktur beruflich miteinander verbunden. Und als dem Angeklagten gekündigt wurde, gab er seinem Nachbarn die Schuld daran. Daraus hat sich ein Streit entsponnen. Und nach Auffassung der Staatsanwaltschaft machte der Angeklagte seinem Frust über einen oder mehrere Blocks Luft und ließ seinem Ärger dort freien Lauf. Und auf diesen Blogs wird der Nachbar als Lügner dargestellt und generell als moralisch verwerfliche Person. Da fallen dann Worte wie Münchhausen-Syndrom, es werden private Informationen über den Nachbarn veröffentlicht. Genau. Und das Ganze hat dann irgendwann einen recht traurigen Höhepunkt erreicht. Und zwar wurde auf einem der Blogs ein Beitrag über die damals 16-jährige Tochter des Nachbarn veröffentlicht. Dort wurden Bilder von ihr veröffentlicht, ihre Privatadresse wurde veröffentlicht und in relativ drastischen Worten wurde dort behauptet, dass die Tochter Prostitution betreibe. Ja, das ist der Ausgangspunkt und der Nachbar hat sich dagegen gewehrt und dann hat sich daraus ein Rechtsstreit entsponnen, in denen nach und nach auch Behörden reingezogen wurden. Erst die Polizei, dann die Staatsanwaltschaft, aber auch Gemeinden, irgendwann Gerichte. Und auf den Blogs des Angeklagten werden eben auch Justizmitarbeiter in übler Art und Weise dargestellt. Und es gibt private Informationen von Justizmitarbeitern zu finden auf diesen Blogs. Und ja, die Behörden werden auch verunglimpft. Die Polizei wird dort beispielsweise als Terrormiliz Rheinland-Pfalz bezeichnet. Und daraus ergibt sich eben der Vorwurf der Beleidigung, der Verleumdung und auch der Nötigung. Denn als ein Pflichtverteidiger des Angeklagten mal nicht so arbeiten wollte, wie sich der Angeklagte das vorgestellt hat, hat der Angeklagte in einer Mail an den Verteidiger Waffengewalt mit ins Spiel gebracht. Der Verteidiger hat es als Bedrohung empfunden und hat seinen Job hingeschmissen. Und auch das wird jetzt vor Gericht verhandelt.
Wir haben jetzt gerade schon gemerkt, wenn wir darüber sprechen, das ist ein wirklich sehr komplexer Fall. Es sind 8 Fälle von Beleidigung, von Verleumdung und von Nötigung. Und wenn ich jetzt an diesen Tag zurückdenke, dann weiß ich noch ganz genau, wie ich mich da vor oder im Gericht gefühlt habe. Ich war einerseits total erschöpft nach dem Tag. Ich war irgendwie auch so ein bisschen gedanklich verwirrt, muss ich gestehen. Und ich war auch echt am Ende meiner Kräfte. Und zwar wirklich einfach nur vom Zuhören. Also ich muss auch sagen, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. Und jetzt ist es ja so, dass du regelmäßig über Gerichtsprozesse berichtest. Doch ich weiß auch, dass der Prozess für dich jetzt nicht unbedingt was Alltägliches war. Wie ging es dir denn danach mental und mit welcher Erwartung bist du denn vielleicht auch an diesem Tag ins Gericht gekommen?
Also, ich habe natürlich erwartet, dass das ein recht interessanter Fall werden wird, weil ich mich im Vorfeld darüber informiert hatte, worum es geht. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, was dort auf uns zukommen wird. Das Gute an dieser streng durchreglementierten Institution Gericht ist ja, dass man immer in derselben Chronologie alle Fakten nüchtern präsentiert und verhandelt bekommt. Und das war jetzt im vorliegenden Fall aber nicht so. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir mit dem Prozess ähnlich geht wie dir. Ich habe das als einen sehr anstrengenden Fall empfunden und tatsächlich auch als gar nicht so leicht empfunden, da den Überblick zu bekommen. Ich habe ja während des Prozesses in kleineren Pausen versucht, in Gesprächen mit Beteiligten zu verstehen, wie hier was zusammenhängt und so weiter. Und ja, also was übrig bleibt, ist auf jeden Fall, dass das ein ungewöhnlich anstrengender Fall ist. Und es gibt ja viele, viele Fragen, die man sich in diesem Prozess stellen muss. Wie berichtet man darüber? Berichtet man da rein nachrichtlich darüber, dass es diese Gerichtsverhandlung gibt und was dort besprochen wurde? Oder versucht man den Fall einzuordnen und versucht man auch das Drumherum, die Atmosphäre, die Wirkung dieses Prozesses zu greifen? Ja, und was sind die wichtigsten Aspekte?
Und wie schwer ist dir dann im Endeffekt die Entscheidung gefallen beim Schreiben, für welchen Aspekt du dich entscheidest oder für welche Sicht?
Also ich habe lang hin und her überlegt. Es bietet sich bei intensiven und komplexen Themen, bietet es sich eigentlich immer an, nachrichtlich und nüchtern zu schreiben. Also sich an den W-Fragen entlang zu hangeln, wer, wie, was, wann, wo. Ich habe aber gemerkt, dass es diesem Fall nicht gerecht wird, weil es geht eben nicht nur um eine Anklageschrift und Argumente eines Angeklagten, sondern es geht auch darum, wie dieser Angeklagte sich im, im Prozess verhält, warum er sich vielleicht so verhält, warum diese Autorität Gericht das am Ende auch mit sich machen lässt. Das sind alles Fragen, die aus meiner Sicht in einer Berichterstattung mit berücksichtigt werden mussten. Und das habe ich dann auch getan in meinem Beitrag, den ich darüber geschrieben habe. Also die Frage, die ich im Kern aufgeworfen habe, ist, warum lässt denn die Institution Gericht so etwas mit sich machen? Also das Gebrüll und die ständigen Unterbrechungen des Angeklagten.
Jetzt hat das Gericht ihn ja im Prinzip 8 Stunden lang machen lassen. Wie hast du denn den Angeklagten in diesen 8 Stunden erlebt und was hast du für ein Bild von ihm bekommen? Hat sich das vielleicht auch verändert während der Zeit?
Also um den Angeklagten greifen zu können, muss man aus meiner Perspektive auf 2 Ebenen blicken. Das eine ist seine Argumentation, also die Art und Weise, wie er sich verteidigt, welche Argumente er anbringt. Und das andere ist sein Verhalten. Wenn man sich seine Argumentation anschaut, dann sieht die so aus, dass er Vorwürfe, die sich nicht leugnen lassen, einräumt. Wie beispielsweise die Tatsache, dass er in einer Mail an einen ehemaligen Strafverteidiger Waffengewalt ins Spiel gebracht hat. Das leugnet er nicht. Er redet es klein und versucht es zu rechtfertigen, aber er leugnet es nicht. Die eigentlichen Vorwürfe, also die Tatsache, dass auf diesen Blogs, die ihm von der Staatsanwaltschaft zugeschrieben werden, dass auf diesen Blogs übelste Beleidigungen, Verleumdungen veröffentlicht werden und die Sache mit der damals 16-jährigen Tochter der Prostitution unterstellt wird, da weist er aber die Verantwortung von sich. Er führt da einen mysteriösen Mann mit Wohnsitz in Uruguay an, der ihn erpresst habe und ihn gehackt habe und letztlich derjenige sei, der Zugriff zu diesen Blogs habe und er selbst sei da sinngemäß ziemlich machtlos. Das ist seine Argumentation und es gibt jetzt natürlich Ermittlungsergebnisse und einige Hinweise, die dafür sprechen, dass der Angeklagte derjenige sein könnte, der diese Blogs betreibt. So wurden bei einer Durchsuchung der Polizei beispielsweise Zugangsdaten, also Passwörter und Benutzerkonten für diese Blogs bei dem Angeklagten gefunden. Und es gibt auch andere Hinweise, die dafür sprechen. Aber an diesem ersten Prozesstag haben wir jetzt nicht den einen unumstößlichen Beweis erfahren, der belegen würde, dass er tatsächlich derjenige ist, der diese Blogs betreibt. Dann muss man sich in zweiter Instanz sein Verhalten anschauen, wenn man diese Person greifen will. Und über das Verhalten haben wir ja schon gesprochen. Der Mann brüllt durch den Gerichtssaal so lange, bis ihm selbst die Ohren klingeln und er sich unterbrechen muss, weil er körperliche Beschwerden hat. Er schluchzt, er fällt dem Richter ins Wort, er fällt dem Staatsanwalt ins Wort, er fällt Zeugen ins Wort. Er spricht respektlos. Für mich hat es vom ersten Eindruck her gewirkt, als ob der Mann vielleicht gar nicht wirklich schuldfähig ist. Jetzt ist es aber so, dass es ein Gutachten gibt, ein psychologisches Gutachten, das ihm genau diese volle Schuldfähigkeit aber bescheinigt. Und davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Und wenn er schuldfähig ist, dann muss man sich die Frage stellen, was will er denn mit seinem Verhalten bewirken?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Und was mich jetzt noch interessiert, ist, warum er trotz Missachtung der Regeln im Gericht aber immer wieder Raum bekommen hat für seine wirren Erzählungen.
Ja, ich habe ja diese strenge Reglementierung des Justizsystems, habe ich ja schon angesprochen. Gerichte unterliegen eben diesen strengen Regeln, wie beispielsweise der Strafprozessordnung. Und die schreibt Richtern vor, wie sie mit Angeklagten umzugehen haben und welche Rechte sie den Angeklagten und deren Verteidigern einräumen müssen. Und dazu gehört eben auch ein sehr umfassendes Rederecht, das es aus gutem Grund gibt und das der Angeklagte jetzt halt in einer Art und Weise beansprucht, die vielleicht auch dazu geeignet ist, diesem Prozess Steine ins System zu werfen.
Was passiert denn jetzt, wenn dem Angeklagten nicht diese Rechte eingeräumt werden?
Ja, es gibt ja nach Gerichtsverfahren immer die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, also auf einer nächst höher gelegenen Instanz einen Fall nochmal neu aufrollen zu lassen. Wir haben das ja jetzt hier gesehen, es handelt sich ja in diesem Prozess um eine Berufungsverhandlung und die eigentliche Hauptverhandlung hat ja vor einem Dreivierteljahr schon am Amtsgericht Worms stattgefunden. Sollte das Landgericht Mainz hier Fehler machen und sich eben nicht minutiös an diese rechtlichen Vorgaben halten, dann könnte der Angeklagte beispielsweise eine Revision erzwingen und in einer Revision müssten dann elementare Aspekte nochmal neu betrachtet werden. Und von meinem Eindruck her ist es jetzt auch nicht auszuschließen, dass der Angeklagte genau darauf hinarbeitet.
Wenn man den Tag jetzt nochmal Revue passieren lässt, kann man sagen, man hatte zwei sichtlich überforderte Schöffen, 5 wechselnde Sicherheitsleute, einen Psychiater und 7 teils stundenlang wartende Zeuginnen und Zeugen uns inbegriffen. Und ist es denn normal, dass so ein großer Aufwand betrieben wird?
Ja, das ist auf jeden Fall normal. Es geht hier ja um die Zukunft eines Mannes, dem möglicherweise eine Verurteilung droht. Und der Rechtsstaat bezieht seine Legitimität ja auch eben dadurch, dass er alle relevanten Fakten abwägt und am Ende eine Entscheidung trifft, bei der er im Zweifel für den Angeklagten entscheidet. Und um eben genau diese Zweifel auszuräumen, müssen eben alle Sachverhalte berücksichtigt werden, müssen eben verschiedene Zeuginnen und Zeugen geladen werden. Dafür braucht es dann eben auch Justizpersonal. Und der Rechtsstaat lebt davon, dass er genau diesen Aufwand betreibt. Könnte sich aber fragen, nachdem man jetzt gesehen hat, welche Überforderung hier auch mit einhergeht, könnte man sich fragen, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, diesen Fall an einer sogenannten großen Strafkammer anzuklagen. Eine große Strafkammer besteht aus 3 Berufsrichtern und 2 Schöffen und hat nochmal andere Befugnisse, beispielsweise im Hinblick auf die Schuldfähigkeit von einem Angeklagten. Und wir sitzen jetzt hier aber vor einer kleinen Berufungskammer, wo ein vorsitzender Richter mit 2 Schöffen, also 2 Laienrichtern, dieses teils irrsinnige Spektakel managen muss. Ja, es gibt aber Gründe dafür, warum das nicht an einer großen Strafkammer angeklagt wurde. Unter anderem, weil die zu erwartende Strafe wahrscheinlich nicht hoch genug ist. Und da reden wir wieder eben über diese strengen Regeln, die der Rechtsstaat berücksichtigen muss. Und deswegen sieht es so aus, als ob die kleine Berufungskammer hier einmal durch diesen Zirkus durch muss.
Der Prozess, der wird ja jetzt am Donnerstag, den 14. August, fortgesetzt. Wie geht es denn da weiter? Hast du eine Prognose?
Ja, es wird weiter in die Beweisaufnahme gehen. Wir haben jetzt ja am ersten Prozesstag haben wir Zeuginnen und Zeugen gehört. Jetzt gibt es aber ja auch Sachbeweise, also die ausgewerteten Daten vom Rechner des Angeklagten, Chatverläufe und so weiter. Und die werden am nächsten Verhandlungstag besprochen. Und ich gehe davon aus, dass zeitnah auch ein psychiatrischer Gutachter darüber berichten wird, inwiefern der Angeklagte schuldfähig ist oder nicht.
Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Solltest du da denn hingehen? Und danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, dass du den komplexen Fall uns erklärt hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.